rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
Hier ist Timo Hildemann.
Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß bei Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart, schon direkt versprochen beim Intro. Und dies ist Folge 216 und ihr merkt, heute geht es ein bisschen entspannter zu. Wir reden über den 29. Spieltag. Wir gehen genauso entspannt in diese Podcast-Folge, wie der VfB das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt beenden konnte, als es schon 3:0 stand. Und wir sind heute zu zweit. Ich begrüße an meiner Seite den Chris. Hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und ihr wisst, das ist ja bereits die zweite Folge in dieser Woche, die wir aufnehmen. Wir haben am Dienstag mit Zadatashki 2,5 Stunden gesprochen über seine Zeit beim VfB, über Europapokal. Oh. Und ich fand es sehr cool. Also wir hatten ja haben da danach noch ein bisschen auf die Air gesprochen, Chris, aber ich fand es echt cool, zum einen, dass sich Zadar so viel Zeit genommen hat und auch, dass er so offen auch geredet hat. Das war irgendwie, war sehr, sehr schön.
Komplett, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr spannende Sache für uns. Und ich denke auch für alle, die es schon angehört haben, die es noch nicht angehört haben, unbedingt reinhören. Ja. Es ist ein so unglaublich angenehmer Gesprächspartner. Das ist absolute Wahnsinn. Also echt Megatyp einfach. Also von dem, wie ich ihn in Erinnerung hatte, das hat komplett gepasst einfach. Und deswegen echt Hut ab und mal gucken, wo sein Weg hinführt. Vielleicht sieht man ihn mal wieder beim VfB.
Ja, und ich finde es auch cool, dass er dann so sagte, ja, es war eigentlich sein Plan gewesen, seine Karriere beim VfB zu beenden, was er schon in der Zeit, in der er gespielt hat. Ich meine, der war ja bis vor 10 Jahren bei uns, war das ja auch schon nicht mehr selbstverständlich. Und dass er dann, auch gewechselt ist, um quasi dem VfB noch die Ablöse zu garantieren, das ist schon, das hast du selten, auch gerade jetzt Zeit, in der er gespielt hat. Und was mich besonders freut, ich denke mal, dass er da verzeiht mir, wenn ich das kurz hier noch nacherzähle, wir haben 2021, hatten wir das erste Mal Kontakt. Und das hat sich ein bisschen gezogen, weil dann wir uns immer wieder verpasst haben. Und damals, als ich mir überlegt habe, ja, okay, Stuttgart International passt irgendwie zeitlich in diese Zeit rein, aber ja, gut, das ist dann halt, wenn der VfB schon nicht echt international spielt, dann erinnern wir uns halt wenigstens dran zurück. Und jetzt hat es dann nach 3 Jahren endlich mit dieser Folge geklappt. Und passend dazu stehen wir schon jetzt im internationalen Geschäft. Also es hätte eigentlich nicht besser passen können am Ende. Gut. Alles klar, also wir reden heute über das 3:0 des VfB, habe ich schon gesagt, am 29. Bundesligaspieltag. Einen Gast haben wir leider keinen bekommen, das ist ich organisatorisch nicht mehr hingekriegt, nachdem ich mich um diese Taschki-Folge gekümmert habe, noch einen Frankfurter aufzutreiben, aber ich weiß auch nicht, wie viel Spaß die Person gehabt hätte, über dieses Spiel zu reden. Deswegen lass das mal entfallen, machen wir ab und zu, dass wir einfach mal geheime Gäste einladen. Und die aktuellen Themen, Chris, die sind eigentlich auch relativ schnell durch. Erstmal die unspannendsten.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gab keine Statements diese Woche.
Es gab keine Statements, es gab keine Rücktritte. Ich glaube, weiß nicht, ob wir schon über Armin Fee gesprochen hatten. Ich glaub schon.
Ja, hatten wir, glaube ich, schon.
Hatten wir, genau. Und Serhou Guirassy ist Player of the Month für den März, also Spieler des Monats März von der DFL und ich glaube EA Sports. Ja, auch ganz überraschend. Ja, und das Geile ist halt echt, das habe ich neulich in irgendeinem anderen Podcast auch gehört, in dieser Kategorie. Da haben bisher nur Spieler von VfB und von Leverkusen gewonnen. Also es ist irgendwie so Boniface, Guirassy, dann kommt Würz, glaube ich, dann kommt Undav, dann kam, keine Ahnung, nochmal Würz, glaube ich, oder irgendwie anders von Leverkusen und dann wieder Guirassy jetzt. Also das sind quasi, und ich glaube, das wird auch für den April und den Mai so gelten. Ja, auf jeden Fall ganz cool. Und gerade ganz frisch über den Ticker reingeflattert. Der VfB hat die Lizenz für die kommende Saison erhalten. Ja, Gott sei Dank.
Aber nicht ohne Auflage, ne?
Nicht ohne Auflagen, genau, denn der VfB muss den Medienbereich, der für die Euro umgebaut wird, zurückbauen, wieder auf DFL-Standards oder umbauen auf DFL-Standards, was ich auch wieder geil finde. Ich weiß nicht, ob die dann, keine Ahnung, alle einen bestimmten Computeranbieter, einen bestimmten Mikrofonanbieter dann da vorhalten müssen. Ich weiß es nicht, das ist auf jeden Fall. Aber dann kann man sagen, dass man diesmal ohne Auflagen die Lizenz erhalten hat, die Auflagen von der letzten Lizenz
alle erfüllt Auflagen hat. Erfüllt, genau, alles erfüllt. Das
und,
ist super eigentlich.
Genau, Alex Werle sagt, man nimmt die Auflage gerne in Kauf. Ja, also wie gesagt, das ist ja trotzdem immer ganz schön, dass wir auch mit dem Ausblick, dass auf die hoffentlich Champions League Millionen auch wirtschaftlich so sind, dass sie keine Auflagen bekommen. Wobei ich mich echt, da muss ich echt lang zurückerinnern, weil der VfB mir wirklich Auflagen hatte. Also wirklich so, dass du sagst, okay, du musst irgendwas erfüllen. Ich glaube, das war so vielleicht wirklich nur die Zeit, über die wir auch mit Serdar gesprochen haben. Ich glaube, da hatten wir das letzte Mal, dass du irgendwas erfüllen musstest. Irgendwas Besonderes oder vielleicht während Corona, aber naja, egal. Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass angeblich sich Chris Führig schon mit den Bayern einig ist, weil er auch Bayern-Fan ist, berichten Bayern-nahe Bildreporter, ganz überraschend. Gut, ich meine, wir diskutieren hier normalerweise keine Gerüchte, aber was, Chris, was sagst du zu dem quasi feststehenden Wechsel zu den Bayern?
Ja, also Chris Führig hat ja als Kind schon in Bayern Bettwäsche geschlafen, das weiß ja jeder, das ist ja ganz bekannt. Nein, es sind halt jetzt klar die Gerüchte, die kommen und es ist ein deutscher Spieler, der sich in der Nationalmannschaft gespielt hat und typisch Bayern ist es halt so, oh ja, der könnte ja interessant sein. Ich sag's mal wirklich so, wie ich es denke und fühle, wenn er meint, für ihn ist das der richtige Schritt, dann dann good luck, have fun. Ich glaube noch nicht, dass Chris Führig reif für die Bayern ist. Der soll erstmal hier die Saison von diesem Jahr bestätigen. Kann man da, denke ich, wirklich sich mehr ein Urteil drüber bilden. Wenn er meint, er kann das jetzt schon, dann okay, dann ist das sein Weg. Ich könnte jetzt aber, glaube ich, was weiß ich, 10, 20, 30, 40 Beispiele raussuchen, wo das auch schon gedacht war und nicht so aufging. Deswegen, ja, ich fände es schade. Ich denke, er passt da ganz gut rein bei uns. Ist um seine Rolle. Das mit Maxi Mittelstädt links ist einfach unglaublich gut eingespielt, unglaublich passend aktuell. Deswegen, ja, wenn er meint, dann okay, dann aber bitte für das Geld Undaf verpflichten.
Ja, ich würde sagen, das ist dann der Gegenwert eines Dennis Undaf. Also ich sehe es ähnlich wie du, weil vor einem Jahr haben wir hier noch gesessen und die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil er mal wieder, das soll jetzt gar keine Kritik an ihm sein, so ist halt die Entwicklung, weil er mal wieder irgendwie die falsche Idee gehabt hat und er spielt überragend diese Saison, ist auch so recht Nationalspieler und ich sehe es auch so, lieber nochmal bestätigen, ich meine, er ist ja noch nicht so alt, hat immer noch, also wenn er es bestätigt, dann hat er nächste Saison immer noch die Möglichkeit, zu den Bayern zu wechseln oder woanders hin, und wenn er es nicht bestätigt, dann sitzt er bei den Bayern eh auf der Bank. Deswegen, also.
Ja, aber ja. Das ist ja dann nicht mehr unser Problem.
Das stimmt.
Ganz, ganz ehrlich, das ist, also mein Vater hat damals mal einen klugen Spruch gesagt, so, schau keinen Aktien hinterher, die du verkauft hast.
Ja.
Und eben. In dem Fall, war dann eine schöne Zeit, aber wenn er meint. Deswegen, wie gesagt, ich denke es nicht und für ihn, aber er wird anders beraten sein wahrscheinlich und andere Sachen sehen und Wenn mich was wirklich bei Chris Führig nervt, ist dieses massive Meckern eigentlich immer. Ja, wenn irgendwie mal ein Pass nicht genauso kommt, wie er ihn gern hätte oder was weiß ich was. Oder wenn dann der Pass kommt, dann vertändelt er den Ball, aber dann ist auch eher so, und die Art, die mag ich gar nicht, sondern hey, mach du alles perfekt, dann hast du immer noch keinen Grund zu meckern. Also.
Ja. Ihr seht schon, der VfB steckt tief in der Krise, wir meckern hier nur. Ich finde auch, Sergio Gerassi fand ich auch geil, wie er als allererstes, nachdem der Linienrichter die Fahne hebt, sich nicht über den Schiri beschwert, sondern sich bei Angel Stiller beschwert, dass er den Pass ins Abseits gespielt hat. Ja. Zu seinem 25. Tor, zum Glück hat er doch noch gesagt. Okay, aber wir greifen schon vor. Ansonsten ist zum Glück nichts passiert, aber da wird mit Sicherheit noch was passieren. Und ich denke auch, diese ganzen Transfergeschichten, das wird sich durch den ganzen Sommer ziehen. Also ich, 1. September ist dann wieder der bekannte Deadline-Day und ich glaube, bis dahin
wird da auch passieren. Dann, wenn jetzt auch noch hier tatsächlich die Vertragsdetails von Nübel und sowas mit dem Vorkauf, oder dass er auch schon früher zurückzuholen ist, aber mit Vorlaufzeiten, was weiß ich was. Also wenn das tatsächlich so da drin steht, dann müssen wir wirklich so ein bisschen vor Wohlgemut noch mehr den Hut wieder ziehen, dass man das den Bayern rausgeleiert hat und dass die nicht einfach sagen, ist mir uns doch scheißegal, was ihr dann macht. Das finde ich schon stark eigentlich.
Naja, die Bayern, die haben halt jetzt zwei Torhüter, die auf die 50 zugehen, gefühlt. Sven Ulreich ist ja ungefähr genauso alt, glaube ich, wie Manuel Neuer. Ja. Die haben halt danach niemanden. Also, die Bayern 2 ist wieder abgestiegen, ja, und dann hast du quasi noch jemanden unter Vertrag, der ist endlich die Leistung zeigt, die sie damals von ihm erwartet haben, als sie ihn aus Schalke geholt haben. Und ich, an der Stelle Bayern würde ich das auch machen. Ja, du hast den Spieler unter Vertrag, der möchte auch irgendwann mal nicht nur einmal Champions League spielen, sondern regelmäßig und vielleicht auch noch ein bisschen mehr verdienen. Ja. Verlängerst den und bist flexibel auf der Torhüter-Position und wir haben halt schon unseren Dennis Simon und dann müssen wir halt mal hoffen, dass der sich auch so weiterentwickelt. Wahrscheinlich wird er nächste Saison verliehen. Ja, wenn das alles optimal läuft, was du natürlich nie vorhersehen kannst, dann ist das eine am Ende eine Win-Win-Win-Win-Situation. Da haben wir die Bayern am Ende Nübel im Tor, wir und wir Simon und haben damit beide gute Torhüter.
Und, würde ich sofort nehmen,
ja. Ja, ja, gut. Wobei es natürlich auch schwierig ist, für Chris Führig zu argumentieren, warum man vom zweiten zum dritten wechselt. Aber gut. Nach der Saison. So, bevor wir gleich auf das Spiel gucken, über unser üblicher Werbeblock, wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun oder über PayPal. Bei Patreon geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Wenn ihr neu einsteigt, dann kriegt ihr ein Starterpaket vom Erik zugeschickt und je nach Unterstützung kriegt ihr eine Belohnung, so genau. Der Daniel ist auf dem Karl-Algöver-Level dabei mit mindestens $10 im Monat. Danke dafür, genauso wie der Marc und der Unterstrich-Zylinder auf dem Timo Hildebrand-Level mit 5. Eigentlich müssten wir jetzt eine sehr Taschki-Level eigentlich noch einführen. Taschki haben wir gelernt. Und auf dem Kakao-Level unterstützen uns die geschätzten Kollegen vom Vertikalpass mit $2 im Monat. Danke dafür. Und bei PayPal können wir uns einfach Geld rüberschieben. In welcher Summe und wie häufig ihr wollt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir setzen das Ganze natürlich ein, um hier den Laden ein bisschen am Laufen zu halten und eventuell neues Equipment anzuschaffen. Gut, wir reden über das VfB-Spiel. Am Samstagabend natürlich wieder Topspiel. Das einzige 15, das Dibbelgut-Topspiel, ich sag's jede Woche gerne. Und das ist ja das einzige 15:30-Spiel, es ist ja wirklich nur noch außer Gladbach das Bayern-Spiel. Wir mussten ein bisschen umstellen. Und zwar hatten wir natürlich den Ausfall von Wagnermann, auch in dieser Woche. Alex Dübel wurde nicht rechtzeitig fit, der hatte sich bei einer Parade gegen Adeyemi den Popo gezerrt, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er so tief runter musste. Ja, das heißt, wir hatten Bredlo im Tor. Wir hatten Bredlo im Tor, davor dann der Rückkehrer Waldemar Anton, Ito in der Innenverteidigung, Mittelstädt und Stergiu außen, Karasor Stiller standardmäßig und Leveling statt Mio in der Startelf und der Rest ist war wie gehabt. Zunächst mal, wie war vor dem Spiel dein Gefühl mit Bredlo?
Der hat ja seine Sache zuletzt echt gut gemacht. Also ich hatte tatsächlich bei dem also im letzten Spiel schon so ein bisschen so und jetzt gegen Frankfurt tatsächlich das Gefühl, dass Bredlo noch mal einen Schritt gemacht hat in seiner Entwicklung gerade. Ja. Und deswegen, mir war es nicht Angst und Bange, weil es ist ja der zweite Torhüter in dem Fall und du gehst nicht in die Bundesliga-Saison ohne tauglichen zweiten Torhüter. Und Bredlo hat schon mehrfach bewiesen, dass er es eigentlich kann, hat auch immer mal wieder gerne einen Wackler drin. Aber ja, ich finde, er ist immer noch eine solide Nummer und deswegen kann man das machen.
Und ich finde auch, er hat sich gerade im Spiel mit dem Ball, das ist mir in dem Spiel krass aufgefallen, er hat sich im Spiel mit dem Ball wesentlich verbessert. Also ich erinnere mich noch an sein letztes Spiel, was er gar nicht so lange her ist, ich überlege gerade, welches das war. Anfang des Jahres, glaube ich. Und da hast du schon gemerkt, okay, der traut sich diesen Kurzpass flachen Aufbau überhaupt nicht zu, unbedingt. Da hast du viel mehr lange Bälle gesehen und das hat dieses Mal war schon wesentlich besser. Und kann ich auch Hoeneß nachvollziehen, der dann die Frage, ob er jetzt da Simon reinstellt, dann auch wirklich vehement abgetan hat auf der PK davor, was ich auch nachvollziehen kann, weil es ist ja irgendwie auch ein bisschen sehr wenig wertschätzend gegenüber Bredlo, wenn man dann irgendwie direkt nach Simon gefragt wird, wobei Bredlo ja die etatmäßige Nummer 2 ist. Ne? Also
ja,
klar,
definitiv,
Simon gehört die Zukunft, aber nichtsdestotrotz in der aktuellen Lage, der hat es gut gemacht, fand ich. Genau, und das andere, Mio hat mich ein bisschen überrascht, also ich habe mir auch voll Gedanken gemacht, Leveling hat super gespielt gegen Dortmund, du musst ihn eigentlich belohnen für den guten Auftritt. Und gleichzeitig kannst du natürlich eigentlich Mio nicht rausnehmen, der hatte in letzter Zeit, er hatte eh noch nie so diese Spiele, wo er irgendwie 3 Tore schießt, also er hat nie diese auffälligen Spiele, das ist eher so der vorletzte Pass, den er dann spielt, oder manchmal auch den letzten Pass. Deswegen ist es manchmal so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil Levi dann halt eher der ist, der dann scored, ne, der hat auch wieder ein Tor gemacht und auch Vorlagen hatte in der Vergangenheit. Ich kann es aber letzten Endes nachvollziehen, dass er, und ich glaube, das ist auch nichts gegen Mio, sondern das ist einfach die komfortable Situation, dass wir einen Kader haben, der auch in der Spitze relativ breit ist aktuell. Und also ich konnte mit Leveling dann gut leben und hat sich ja dann auch ausgezahlt.
Ging's Taktik auch so? Ging auf jeden Fall auf. Also Taktik ging komplett auf in dem Fall. Und ich denke auch, dass das die Wahl für Leveling dahingehend richtig war, weil er doch ein bisschen dagegenhalten wollte. Guck mal, jetzt ist rübergekommen von dir. Und deswegen war es für mich ja eine gute Entscheidung auch, dass er, weil Anton ja zurück ist, rutscht Stiller wieder nach vorne oder halt ins defensive Mittelfeld rein. Da musste hinten nicht viel ändern. Das war halt die Frage, wer rechts außen spielt, ob es Stagiou, der es ja auch gegen Dortmund schon echt gut gemacht hat, und da die Chance nochmal kriegt. Und ja, ich hätte Mio genommen, ich hätte aber auch kann Levening gut in dem Fall verstehen, dass er spielt, weil der kommt immer besser ins Rollen und deswegen, warum nicht? Und Mio kannst du immer bringen. Der kam ja auch, glaube ich, später nochmal, deswegen.
Ja. Und ich glaube auch, sollten die beide wirklich bleiben, sollte diese Offensivreihe wirklich bleiben oder sollte man halt einen neuen Gerassi finden oder wie auch immer. Da ist das halt auch, ja, aber das ist dann halt auch eine Waffe, wenn du halt dann in drei Wettbewerben spielst, ja. Dann lässt du halt mittwochs Mio spielen und am Wochenende Leveling, je nach Gegner halt. Und deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm, auch wenn ich mir auch vor dem Spiel Gedanken gemacht habe, welchen von beiden lässt du jetzt eigentlich draußen. Ja, dann gehen wir ins Spiel rein. Ich war leider nicht vor, ich weiß nicht, warst du im Stadion?
Nee.
Auch nicht, okay.
18:30 Spiele ist, wie gesagt, mit kleinem Kind erstmal. Ja. Schwierig.
Dito, meine Tochter hat mit meinen Eltern gespielt und dann konnte ich das Spiel gucken, zum Glück. Können wir ganz später auch noch über den Tunnelclub reden und darüber, dass das Stadion jetzt endlich fertig ist, mit großem Brimborium. Vorher noch Band durchgeschnitten, ganz einträchtig, Klaus Vogt und Alex Werner nebeneinander.
Ja, und Lutz Meschke, ne?
Und Lutz Meschke, ja, das ist großartig. Und das Spiel ging los und ich dachte so mir nach den ersten Minuten, geht halt los wie immer, ne? Und zwar nicht im negativen Sinne, wie wir das die letzten Jahre gedacht haben, sondern der VfB hat einfach direkt wieder sein Spiel aufgezogen. Sehr dominant, hohes Pressing, dann viel Ballbesitz auch. Gerassis Schuss wird nach 4 Minuten geblockt. Und ich muss ganz ehrlich, so die ersten 10 Minuten, das war einfach so, ich wusste, okay, gleich klingelt's halt. Ging das auch so?
Ja, weil sie wach waren, sie waren da, sie waren präsent. Und das war das, was ich in dem Fall tatsächlich von Frankfurt völlig vermisst habe, weil da ja im Vorfeld schon hieß, ja, und mit unserer Spielweise können wir dem VfB wehtun und werden voll dagegen halten und bla. Wenn ich sowas sage, dann gehe ich halt davon aus, dass da, ja, dass die nicht rauskommen mit dem Schaum vor dem Mund, sondern dass die rauskommen und sagen, okay, hier, wir bieten euch den Fight, den wir haben. Und da könnte man jetzt, wenn man die VfB-Brille aufhat, sagen, wahrscheinlich waren sie dann doch mit der Wucht, mit der VfB rauskam, ein bisschen überfordert. Wenn man die Frankfurt-Brille aufhat, dann könnte man wahrscheinlich sagen so, ja, wir hatten halt nicht unseren besten Tag gegen den VfB. Das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Und sowas Ähnliches kam ja auch nach dem Spiel nochmal, weil ich auch gedacht habe, so, ja, alles klar. Schlechter Tag des Gegners, Folgenummer. Welcher Spieltag war es?
29.
Also ja, ist klar. So langsam wird es unglaubwürdig. Nee, ja. Es war... Und das ist das, was mir ja so wahnsinnig gut gefällt in dieser Saison. Sie sind einfach wach, sie sind da und legen dann los, weil sie genau wissen, was sie machen müssen, wie sie es aufziehen müssen. Sie gucken sich das an. Du siehst, die haben einen Plan. Du siehst die Handschrift vom Trainer, dass man das auch mal wieder über den VfB sagt, ist auch was. Wenn sich gerade der Korkut ist mit hinten reinstellen, den Plan sieht auch jeder. Und einfach stark. Deswegen, es war so, ja, mal gucken. Also Frankfurt immer gefährlich. Beim Konter dann auch, das war das andere. Nur ich habe gedacht, so, naja, also das wird, die spielen schon von Beginn an aufs erste Tor gleich so, dass es auch fallen sollte, was ja auch dann tat.
Genau, was dann in der 11. Minute auch der Fall war. Und es war Gerassi mit seinem 25. Saisontor, damit alleiniger Rekordhalter. Ich finde es immer noch so krass, dass wir so eine Saison haben, wo wir so viele Rekorde purzeln sehen. Also überleg dir mal, wir haben noch 5 Spiele und 63 Punkte. Und gut, wir spielen jetzt noch gegen Bayern und gegen Leverkusen. Wir spielen jetzt am Sonntag in Bremen. Reden wir später auch noch drüber. Wir spielen in Augsburg und gegen Gladbach. Du könntest gut und gern aus dieser Saison mit über 70 Punkten rausgehen. Ja. Und ich habe das, und wir haben, ich glaube, wir haben zweimal über 70 Punkte gehabt. Und zwar 2006, 2007 und 91, 92, aber da 91, 92 hattest du auch 20 Mannschaften. ich finde es aber so krass, weil das ist, also, ne, letzten Jahr waren wir schon froh, wenn wir die 30 voll gemacht haben. Oder mal die 40 in der Saison, wo es mal gut lief. Aber wenn du in die Sphären kommst, wo du sagst so, boah, wir kratzen jetzt an den 70 Punkten und, also, ist mal ganz ehrlich, also, von den 5 Spielen müssten wir echt 3 gewinnen, dann sind wir bei 72 Punkten und das ist völlig krass und das ist, dass das nicht zur Meisterschaft reicht, das ist, und nicht, dass ich die Meisterschaft vor der Saison erwartet hätte, dass das nicht zur Meisterschaft reicht, das ist echt bitter. Ey, scheiß Leverkusen. Okay, wir reden, kommen aber zurück zu diesem 25. Saisontor von Guirassy. Auch großartiger Pass von Angelo Stiller. Und ja, Guirassy, also dieses Tor, ich bin klar, dass dann irgendwie, natürlich, wenn Guirassy einen halben Meter dahinter mit seinen Füßen startet, dann kann man mal Verdacht die Fahne heben. Aber wie er diesen auftropfenden Ball nimmt und mit dem Innenrist ins lange Eck zieht, das ist also Hammer. Also ich war, also, ja, eines der schönsten Tore der Saison, finde ich, weil es einfach so ein geiler Pass ist und er nimmt das so gut an. Trapp macht, glaube ich, auch nicht den besten, positioniert sich nicht optimal, aber trotzdem, also den so auftropfen zu lassen und dann reinzuziehen, das ist schon, boah.
Definitiv, ja, wobei ich müsste gerade ein bisschen schmunzeln, weil eben bei uns hier in so einem Vorbereitungsdokument steht noch dran, ein langer VAR-Check und dann kommt herausragende Technik und ich so, was meint er jetzt? Nee, aber jetzt, wo du es erklärt hast, definitiv. Also ja, wie Guirassy den Ball trifft, ich meine, man kann jetzt wieder sagen, ja, so läuft's, wenn du das Selbstvertrauen hast, wenn es eh läuft, läuft's halt auch mal so. Wenn es dumm läuft, haut er am Ball vorbei oder schießt einen Ball aus dem Stadion raus, rein in den Neckar. Schöne Grüße damals noch wieder mit Sami Khedira, mit, ja, entweder ich nehme mit Volley und der haut rein oder er fliegt
aus dem Stadion
raus. Deswegen, ja. Und das ist einfach auch Wahnsinn, weil Guirassy dieses Selbstverständnis auch hat. Und bei all dem darf man echt auch diesen Zuckerpass von Stiller nicht vergessen, wie du es auch gesagt hast. Also das ist, da greifen Mechanismen und damit kannst du einfach auch eine Abwehr echt mal vor richtige Probleme stellen und die mal auch aushebeln.
Ja, wie gesagt, über VR haben wir schon gesprochen, das ist halt ein bisschen schade, dass das dann so gebremst wird. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass Guirassy sich dann bei Stiller beschwerte über den Pass. So, ich bin ein bisschen kürzer und so. Und das finde ich aber das Allergeilste, dass er da natürlich, also ne, Guirassy ist ein super Typ, aber er weiß natürlich auch, wie er sich inszeniert. Ne, er wusste natürlich, ich brauche ein Foto für die Social-Media-Kanäle. Wie er sich dann in die Eckfahne stellt, vor dem Gästeblock, die Fahne da rausruckt und sich da hinstellt und du siehst halt in dieser Aufnahme Guirassy, wie er da steht und dahinter nur eskalierende Frankfurter, was eskaliert, aber so nur Frankfurter, die so eine Fluppe ziehen, ein paar Mittelfinger siehst du auch, es ist so, also ich meine, das ist ja nicht das erste Mal, dass unsere Spieler irgendwie, die jubeln halt da, wo sie sind, ne? Also es gibt ja Leute, die laufen dann quer durchs Stadion zur eigenen Kurve und so jubeln einfach, wo sie sind, ich erinnere nur ans Relegationsspiel in Hamburg, wo sich Mio einfach vor der Eckfahne vor der Hamburger Kurve fallen lässt, aber auch hier großartig. Ich meine, klar, aber, ne, das sind halt die Ikonografie, die du dann brauchst mit der Fahne. Bin mal gespannt, was er dann bei Nummer 26, Nummer 27 macht. In Bremen, aber dann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
In Bremen, also, ihr habt das zuerst gehört.
Genau.
Guirassy-Doppelpack in Bremen. Ne?
Ja, und ich, was halt auch, was Sebastian Hoeneß ja nochmal gesagt hat, irgendwie 25. Saisontor, klar, und zum 10. Mal hat er das, in der Saison hat er das 1-0 gemacht und das ist auch Rekordwert und das ist natürlich auch, ja. Also das ist halt so ein Stürmer, auf den kannst du dich verlassen, das hatten wir echt seit, ja, Ibisevic, aber vor allem seit Mario gekommen ist nicht mehr. Das ist einfach so ein, der trifft halt immer. Also kannst dich drauf verlassen. Das ist schon geil. Und wir müssen eigentlich gleich zum zweiten Tor springen. Frankfurt hat einen Einwurf auf der rechten Seite. Koch kriegt den Ball nicht so optimal zugeworfen und Undav schnappt sich den einfach. Also wurde dann zwar hinterher faul reklamiert, aber da war meiner Meinung nach nichts. Und Undav schnappt sich den Ball, läuft in den Strafraum und macht ihn rein. Ganz trocken, 17 Minuten, Spiel eigentlich schon durch, oder?
Naja, Spiel noch nicht durch. Also nach 17 Minuten ist, ist ein Fußballspiel noch nicht durch.
Remember Heidenheim, ja.
Ja, aber wie UNDAF das gemacht hat, das ist halt auch komplett überragend. Also das war ein fairer Zweikampf, der läuft das ja schon an und das ist wieder diese Stück weit diese Geilheit auf den Ball. Mhm. Wir wollen den Ball haben, wir wollen da wirklich was draus machen. Und wenn du dann auch noch siehst, dass UNDAF noch nicht mal zwingend selber schießen muss, sondern auch noch eigentlich rüberlegen kann, nach rechts rauslegen kann auf Guirassy, der dann auch völlig blank steht, da das ist mir so im tatsächlich erst in der Zeitlupe dann bewusst geworden, dass Guirassy nebendran steht, weil ich war einfach nur so auf UNDAF so, was tut er? Und das ist für mich eins der Tore gewesen, so ein auch VfB-Tor der Saison, weil Willenskraft da ist. Mhm. Weil Selbstvertrauen und Willenskraft da ist und sich dann durchsetzen und dann aber auch wirklich so abgefuckt da vorne noch den einen Haken noch machen und dann abschließen.
Ja.
So, okay, kann man machen. Und auch da wieder 16 Tore UNDAF, es ist einfach kein Zufall langsam mehr.
Ja.
Also, dass halt der Ball mal reinkullert oder so, oder mal was ist, oder dass man mal richtig steht, ja, aber bei 16 Toren ist kein Zufall mehr, bei 25 sowieso nicht. Oder sagt irgendjemand bei Harry Kane, ja, die Hälfte seiner Tore waren ja eher Zufall.
Naja, und wenn du dir überlegst, also, wie soll das 41, wenn ich richtig erinnere, 41 Tore von zwei Spielern, 41. Es gab Spielzeiten, da hatten wir nach 34 Spielen keine 41 Tore. Und das finde ich halt auch so krass, oder ich meine, ich glaube, Freddy Bobic ist damals mit 16 Toren Torschützenkönig geworden, 96 oder 97, und jetzt hast du halt dein zweitbester Stürmer, hat halt erst 16. Und ich glaube, du belegst halt irgendwie Platz 2 und 4 in der Torjägerliste, und das ist halt einfach krass, und wir haben halt immer noch 5 Spiele, aber gut. Ja, also super gemacht, und es fällt auch so ein bisschen auf, dass UNDAF so ein bisschen diese Tor auf sich so rausarbeitet, ne? Also das war ja schon gegen Heidenheim eine pure Willensleistung, das war jetzt auch einfach eine pure Willensleistung. Ja, großartig eigentlich. Dann kam auch die Eintracht zu Chancen, Mamouche. Einmal klärt Ito mit einer Grätsche und einmal klärt Pretlos Hals. das war schon ganz gut. Machen wir auch, glaube ich, die beste Chance. Fast der Eintracht, dieser Schuss. Mamouche, der hat sich schon ganz gut gemacht in Frankfurt, würde ich sagen. Ich meine, gut, das ist auch die einzige offensive Hoffnung, glaube ich.
ja, ein Stück weit, ja. Aber definitiv, also hat da auch nochmal einen Schritt gemacht, deswegen.
Ja.
Ist ja schön. Gönnt man ihn mir auch irgendwo.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Hätte bei uns vielleicht noch ein bisschen mehr. Es war so ein bisschen mit Mamouche und Thomas, die hätten, da fehlte immer noch so ein Ticken. Ich hätte die gerne mal unter Hoeneß gesehen. wobei es auch nicht unbedingt, die sind halt wie sie das auch nicht 100% so für den Hoeneß-Fußball geeignet. Aber ja. Der hätte die, glaube ich, auch noch besser gemacht. Also,
ja,
deswegen.
Weiß man, das ist, könnte sein, muss nicht sein. Ich nehme es gerade so, wie es ist.
Deswegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann gab es in relativ kurzer Abfolge Gelb für Nkunku und für Knauf, wo ich dann auch schon ein bisschen das Gefühl hatte, okay, die sind wirklich auch überfordert, die Eintracht. Das haben sie hinten raus ein bisschen besser gemacht. Denn, dass sie dann noch lange auch dagegen gehalten haben. Aber ich glaube, in dieser ersten Halbzeit waren die einfach komplett überfordert, oder?
Ja, definitiv. Die waren, wie ich es ja schon gesagt habe, mit der Wucht überfordert und zwar dann komplett auch. Dann gemerkt, okay, vielleicht müssen wir irgendwie mal versuchen, den Laden auch dicht zu halten, weil die nehmen uns jetzt völlig hier auseinander. Und von Frankfurt kam ja wirklich nicht arg viel, bis auf die eine Sache von Mamouche dann.
Ja.
Klar, wenn der reinfällt, dann wachen sie vielleicht auf, aber einfach, nee, Frankfurt war, ja, ich will nicht sagen, nicht auf dem Platz, weil die waren durchaus auf dem Platz, aber ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass der VfB wirklich von Minute 1 dann so Gas gibt.
Ja, oder, was ich meine, die hatten ja auch Ausfälle von diesem Bremen-Spiel, sind da ein paar Platzverweiser hängen geblieben, und ich glaube schon, dass die, sie wussten das ja, die haben das ja schon im Hinspiel gesehen, ich glaube nur, die dachten, sie kommen besser damit klar, und die hatten einfach kein Mittel dagegen. Also der VfB, also die Eintracht war jetzt auch nicht richtig schlecht, aber der VfB war einfach besser. Also
gerade
in der zweiten Halbzeit.
Ja, im Hinspiel hatten sie halt einen schlechten Tag, das haben wir doch schon gelernt.
Und die Fans haben gefehlt. Und diesmal haben die Fans, habe ich im Nachhinein noch gelesen, da sind wohl von ein paar, also wir wollen ja nicht die Frankfurter jetzt generell in die Fahne, aber sind wohl von ein paar sind wohl auch Sitzschalen rübergeflogen. Auf die Gegengrade.
Ja, gut. Aber Idioten hast du in jedem.
Ja, ja, sowieso. Stadion, ja, ja. Deswegen. Genau. So, wir springen schon in die 37. Minute und es war halt wirklich nicht viel mehr in der ersten Halbzeit. In der 37. Minute holt sich Unter auf den Ball und spielt diesen perfekt in den Lauf von Jamie Leveling. Also das war einfach wieder, du hast gesehen Leveling startet und du hast genau gesehen, wo der Ball gleich hinkommt. Leveling legten sich ein bisschen zu weit vor, ist aber so schnell, dass er wieder drankommt und den Ball dann Kevin Trapp durch die Hosenträger legen kann. Schon das vierte Tor in dieser Saison, 5 Assists, dafür, dass wir lange gesagt haben, boah, was war der mit dem? Leveling oder sieht das beides nicht so optimal. Der macht sich immer, der wird immer besser, oder? Der Leveling.
Der scheint jetzt wirklich richtig angekommen zu sein. Am Anfang war es noch so dieses Reinkommen in die ganze Sache und dann halt einfach so viele Chancen auch vergeigen, dass du wirklich wahrscheinlich auch, da war es tatsächlich, glaube ich, auch eine Kopfsache und das ist so ein bisschen ein Dosenöffner gewesen, dann das erste Tor war der Dosenöffner, selbst ja. Bei dem läuft es. Aber können wir auch da nochmal
kurz Leipzig,
drüber sprechen? Ja. Ja, aber können wir kurz drüber sprechen? Auch Undav erobert den Ball und sofort ist allen klar, was los ist. Ich weiß, nach dem Spiel, das Interview hier mit Topmüller, der dann gemeint hat, ja, das dritte war das eigentlich einzige Tor, wo sie uns hergespielt haben. Das war VfB-Fußball, par excellence ja. Eigentlich auch wieder. Ja, kurz, zack, Ballgewinn, ab nach vorne, genau wissen, wo die Leute hinlaufen. Ist diese Abläufe, diese offensiven Abläufe, auch denen wir uns jahrelang so gesehnt haben, sind einfach da dieses Jahr. Es ist so schön. Und dann, ja, das für mich war das Tor dann von Leveling tatsächlich dieses Ding mit, okay, bei dem läuft es jetzt gerade, weil es war schon ein Ticken zu weit vor, dass er dann aber noch drankommt, war natürlich perfekt.
Also das ist halt echt, wie du gerade sagst, das ist so geil, dass du Sachen, also du spielst eine halbe Stunde, führst 3-0 gegen Frankfurt, wo wir jahrelang immer uns eingeschissen haben, ja, weil Kostic dann über die linke Außenbahn kam und das Ding irgendwie in die lange Ecke geschweißt hat. Und also dass du einfach so, du gehst aber davon aus, dass der VfB halt gleich eine Bude macht. Ja, du siehst schon in der Entstehung, du hast Chancen ohne Ende, die sind richtig geil rausgespielt. Und ich meine, das ist ja schon wieder der, lass mich nicht lügen, der zweite, okay, nach dem Heidenheim-Spiel, der zweite Sieg in Folge, aber auch wieder so ein Spiel, wo wir halt sehr viele Tore schießen und das ist einfach so, ich finde das immer noch so wow, dass du einfach so durch die Saison gehst und halt fast jede Woche gewinnst. Ja, wir haben zuletzt im Januar verloren.
Das ist wohl diese sorgenfreie Saison, also
ja, aber das ist dann nicht mal sorgenfrei, wir haben seit Januar haben wir seit dieser Auftaktniederlage in die Rückrunde gegen Bochum haben wir zweimal unentschieden gespielt, oder? Köln und Heidenheim.
Ja.
Und den Rest haben wir alles gewonnen. Alles. Es ist so. Ja. Ich komme immer noch nicht so richtig klar drauf und ja, das ist also Wahnsinn. Und mit dem 3-0 war dann das Spiel, glaube ich, aber wirklich durch. Weil beim 2-0 hatte ich auch noch so leichte Heidenheim-Vibes. Aber beim 3-0, da war es entschieden. Mir ist bei Leveling generell aufgefallen, dass er manchmal so ein bisschen Probleme hatte mit der Ballkontrolle. Ich meine, das ist jetzt wieder alles Klagen auf hohem Niveau, aber mir ist manchmal so der Ball so ein bisschen versprungen. Also, das ist aber auch dafür, dass du dieses super präzise Passspiel auch über eine große Distanz teilweise hast. Fällt es halt auf, wenn einem der Ball verspringt, ne? Und
Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt wirklich jammern auf hohem Niveau.
Ja, ja,
wobei das ist halt, wenn es wirklich läuft, dann läuft es halt auch. Wenn es jetzt nicht laufen würde, was würden wir uns darüber aufregen, dass dem der Ball ständig verspringt? Aber ja. Aber was ich gerade eigentlich noch kurz sagen wollte, ist, wenn das die Aussage vor der Saison war von Wohlgemuth, von Hoeneß, so, wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen. Und das ist das Ergebnis. Überleg mal, die sagen nächstes Jahr, wir wollen um die internationalen Plätze spielen.
Dann werden wir wahrscheinlich Meister.
Holen sie die Champions League wahrscheinlich. Dann kommen wir ins Halbfinale. Nein, hör mal auf zu träumen. Nächstes Jahr geht es auch wieder bei Null los. Im Ziel sind erstmal 40 Punkte und ab da gucken wir, was kommt. Würde ich jetzt mal vorschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dann eine Halbzeit und eigentlich sagst du mir zur Halbzeit, ja, nächsten 3 Punkte im Sack eigentlich, oder? Hast du noch Zweifel an dem Dreier?
Tatsächlich da nicht mehr, weil Also, nein, es ist wirklich nach dem 3-0 war das für mich gegessen, die Sache. Das war für mich eher die Frage, powern sie weiter durch und schicken dann schon nach der 70. Minute spätestens Frankfurt endgültig zurück in die Kabine oder schalten sie ein, zwei Gänge zurück, verwalten sie und dann kommt automatisch der Gegner ja auch wieder mehr ins Spiel, wenn du dem auch ein bisschen den Ball überlässt, um dann mal zu gucken, ob Frankfurt einfach auch ihre Power doch noch irgendwo entwickeln kann. Und das waren so die beiden Dinge, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht nochmal 15 Minuten richtig drauf, nochmal ganz klar machen, wer Herr im Haus ist und dann mal gucken, aber ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass Frankfurt komplett zurückkommt.
Nee, ich auch nicht. Die haben dann Ekitike eingewechselt für Knauf zur Pause. Das ist ja der Ersatz quasi für Kalajdzic, der Ersatz für Dings, wie heißt er?
Der Hund, ja, der, ich weiß, wie du meinst.
ich komme gerade nicht mal auf den Namen, Frankfurter. Genau, für den läuft es auch noch nicht so richtig gut, habe ich das Gefühl, bei der Eintracht ist eine Leihgabe, glaube ich, von PSG. Frankfurt war dann schon ein bisschen gefährlicher in der zweiten Halbzeit. Und was mich auch sehr beeindruckend fand, du hast dann sehr häufig auch die Frankfurter gehört, also den Gästeblock. Die haben bis zuletzt gut Stimmung gemacht, obwohl das Spiel ja schon relativ aussichtslos war. Also ist mir zumindest am Fernsehen vorgekommen. Jetzt kann man natürlich wie Dortmund sagen, die Richtmikrofone lagen dann alle vom Gästeblock. Man kennt ja auch die Frankfurter, die haben das durchaus auch drauf. VfB ließ es ein bisschen ruhiger angehen, was ich aber auch okay finde mittlerweile. Also ich glaube, wir laufen halt nicht mehr Gefahr, oder laufen selten Gefahr, dann nochmal einzubrechen in so einem Spiel und dann kannst du halt immer sagen, okay, wir lassen die ein bisschen kommen und sind stark genug, um das abzuwehren, was da kommt, ohne dass wir uns da jetzt wieder wie in eine brenzlige Situation bringen, oder?
Komplett, vor allem, also die sind einfach stabil, wir sind ja auch defensiv stabil. Und dazu kam für mich dieses Gefühl, ja, wenn die wollen, schalten die einfach nochmal einen Gang wieder hoch und dann sieht das ganz anders aus. Und dann heißt es, okay, Jungs, jetzt Schalter umlegen, vielleicht brauchen wir doch noch ein Tor. Ich gewöhne mich da langsam dran, das ist gefährlich. Jetzt ist die Saison bald rum. Also,
ich wollte gerade sagen, das ist es nämlich.
das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt gewöhnt man sich da langsam dran und dann ist vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so. Dann wird es sehr, sehr schade. Aber vielleicht ist es ja auch hier jetzt die Saison wirklich der Auftakt für was ganz, ganz Großes für die nächsten 10 sorgenfreie Jahre. Weil ich würde es nehmen erstmal.
Das hängt ganz viel, das hatten wir auch mit Zelda besprochen, das hängt halt ganz viel davon ab, was du jetzt im Sommer machst. Wie klug du dich verstärkst. Nach der Meisterschaft hat man dann halt Geld in Ciprian Marica versenkt.
Übrigens ein sehr lustiger Typ, Ciprian Marica, habe ich inzwischen gelernt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Der war auch, ich finde irgendwas mit Thomas Hitzes bei Instagram gesehen, der war irgendwie bei der deutschen Botschaft in Rumänien, Chippy Marica ist schon lustig, aber war halt nicht so treffsicher wie Mario Gomez. oder keine Ahnung, Baste oder auch nach 2009, ja, da hast du dann halt, ja, Spieler geholt, die es halt nicht so gebracht haben und du hast aber das Geld mit beiden Händen ausgegeben. Also so ein bisschen das, was Union auch ein bisschen auf die Füße fällt, auch wenn es dann natürlich das insgesamt vielschichtiger ist, ja. Aber wenn du dann plötzlich halt Volland und wie sie alle heißen holst, Bonucci und Gosens, die ja auch vielleicht nicht wahnsinnig viel Ablöse gekostet haben, aber halt die verdienen ja auch ordentlich, ne? Die spielen ja nicht wegen der alten Försterei in Berlin. Und die dann aber das entsprechend nicht, also nicht nur in der international nicht auf die Kette kriegen, sondern auch in der Liga nicht leisten. Ich meine, Gosens ist auch wieder vom Platz geflogen letztes Wochenende und den anderen Abstiegskampf. Und da bin ich hoffe ich mal, dass wir mit dem, was wir jetzt machen, also die Verstärkung, die wir schon haben, junge Spieler mit, die schon angekommen sind, aber noch Potenzial haben, Deal vielleicht noch nicht unbedingt zu der Kategorie zählt, aber Waldemar auf jeden Fall und Keitel ja auch. Und je nachdem, was dann halt dazu kommt, ich glaube jetzt nicht, dass der VfB hingehen wird und sagen wird, so jetzt hauen wir mal einen richtigen Knaller. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, ich meine, ich fand schon Undorf einen ziemlichen Knaller und der war nur geliehen. Aber auch da hat er keiner damit gerechnet, dass er 16 Buden macht. Ja. Und da bin ich echt mal gespannt. Und es wäre schön, wenn der VfB dann einfach den Weg so behutsam weitergeht und dann einfach sich langfristig einfach in der oberen Tabellenhälfte wieder etabliert. Von Europa möchte ich gar nicht sprechen. Wenn es dann mal rausspringt, ist auch okay, aber Hauptsache, du konsolidierst dich mal wieder endlich und machst nicht wieder ja, schießt nicht wieder das ganze Geld zum Fenster raus.
Ja, nicht wieder deswegen, die gleiche Scheiße.
Genau, damit wir nicht in 10 Jahren wieder sagen, wir einfach, wie es ist. Damit wir nicht wieder 2034 dann singen müssen, ne, alte Scheiße, geht's wieder auf die Reise. Naja, gut. Zurück zum Spiel. Frankfurt wechselte dann noch dreimal. Philipp Max kam rein für Nkunku, Donny van de Beek für Hugo Larsson. Von van de Beek hat man sich, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet. Der kam ja von Manchester United, glaube ich.
Ja.
Und Namdi Collins für Jean Bahoua. Und das sind beide Spieler, von denen ich noch nie was gehört. Lag aber, glaube ich, auch an der finanziellen Situation der Frankfurter. Und dann kam beim VfB in der 65. Omio rein für Fürich. Und ja, ich würde sagen, das ist, finde ich, völlig legitim. Das ist so der erste Wechselslot, den Hoeneß ja immer macht, 65. Minute und also 60. 65. Minute. Und da einfach zu sagen, okay, wir führen 3-0. Ich nehme jetzt hier meinen Nationalspieler runter, der kann sich eine halbe Stunde ausruhen. Und mein Mio kann dann halt noch eine halbe Stunde Vollgas geben. Also fand ich völlig in Ordnung.
Komplett, ja. Gehe ich auch komplett mit. Also. Ja. Und das ist das, was ich meine, die Taktik ging halt auf. Und ja, hinterher weiß man es auf jeden Fall immer besser. Nur wie oft in dieser Saison ging jetzt die Taktik von Sebastian Hoeneß auf und wie oft nicht?
Mhm.
Das ist nur mal so zum Gegenhalten. Ja. Und deswegen, und das andere ist halt, ey, wir können ein Mio von der Bank noch bringen.
Ja, das muss es halt, das muss halt auch mal drin.
Das ist halt schon mal eine Ansage, denke ich.
Ja.
Vor allem, weil der bringt ja eine ganz andere Statik ins Spiel rein.
Ja.
Und deswegen, dann hast du dich jetzt mal hier so einigermaßen drauf eingestellt, wie das mit Fürich und Mittelstädt und was weiß ich was läuft. Ja, nee, hier ist Mio. Deswegen. Ja. Und das finde ich super spannend einfach.
Naja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr komfortable Situation. Und es ist einfach so zum Genießen. Ne? Gerassi und Undaf hatte nochmal eine Chance nach dem Doppelpass mit Gerassi in der 69. Minute. Das klappte nicht. Und auch der VfB musste noch so ein bisschen, ich möchte nicht sagen zittern, aber es wurde noch ein bisschen knifflig. Stiller holte sich eine gelbe Karte nach einem Foul.
Moment, die Bredlow-Parade war doch das, wo einer bei Twitter geschrieben hat, zum Glück haben wir ein Übel.
Ja. Großartig.
Dann, ja. Die wahren Experten.
Ja, ja. Genau, also Stiller holt sich eine gelbe Karte und verursacht einen Freistoß direkt vor der vom Strafraum. Das war ein bisschen doof. Resultiert auch, glaube ich, aus einem nicht so super ausgespielten Anstoß. Aber passiert halt ab und zu mal. Und der war quasi am 16er Kreis. Und Bredlow, ich glaube, er war schon auch sehr dankbar, der Ball. Aber er parierte natürlich trotzdem gut. Ja. Und damit hat sie sich eigentlich auch mit der Offensive der Eintracht. Jong kam noch für Undaf rein und Dahoud für Karasson in der 78. Das sind so die üblichen Wechsel, die wir vorher machen.
Wobei, jetzt ist mal ganz kurz unter uns, also Jong, von dem freue ich mich tatsächlich noch mehr zu sehen, weil ich glaube, dass da noch ganz viel Potenzial drin steckt. Das ist nur, der hat noch nicht so diesen, noch immer noch nicht so ganz diesen Zugang wahrscheinlich zur Mannschaft gefunden, weil er halt viel unterwegs war.
Ich wollte gerade sagen, der spielt ja eigentlich für die koreanische Nationalmannschaft und ab und zu mal vom Zeitspielrecht beim VfB.
So in etwa. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr besser wird. Und Mo Dahoud, ja, nice to have, aber ich glaube, vermissen werde ich den nächstes Jahr nicht. Ich glaube nicht, dass sie den verpflichten. Also,
ich denke es auch nicht. Ich denk's
würde
auch
mich
nicht
überraschen.
Also ich gehe davon aus, dass Karasa und Stiller bleiben. Und ich gehe eher davon aus, dass man nochmal einen hochzieht. Oder irgendwie noch jemanden holt, der ein bisschen ein Preisregal drunter ist. Aber vielleicht dann auch ein bisschen auch Potenzial hat. Also Dahoud, er macht es auch nicht schlecht, finde ich, aber ich würde ihn jetzt halt nicht.
Nee, absolut.
Ich würde ihn jetzt nicht holen, glaube ich. Und genau. Dann wurde Mladenovic eingewechselt für Hasebe, von dem man jetzt mitbekommen hat, dass er mit 40 Jahren seine Karriere beenden wird. Ich fand, er war an diesem Spiel war nicht mehr so ganz auf der Höhe. Hat sich eine gelbe Karte, glaube ich, in der ersten Halbzeit abgeholt. Und gelbe Karte nicht, aber er hatte auf jeden Fall so eine Szene, wo er dann auch einen Foul begehen musste. Aber trotzdem natürlich 40 Jahre, das ist schon, also auch wie wir vorhin
große gesagt Karriere hatten, für Frankfurt da.
Also. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du dann überlegst, dass der immer noch da spielt und auch mit 40 Jahren noch spielt, das ist ja auch eher selten heutzutage. Das war auf jeden Fall beeindruckend. So, die Eintracht griff dann noch ein bisschen weiter an, die Fans machten noch ein bisschen Stimmung, aber im Endeffekt war es dann was dann durch. Stenzel kam für Liebling noch rein und Silas für Gerassi. Und bei Silas frage ich mich immer mehr, ob der wirklich noch nächstes Jahr das Brustring-Trikot tragen wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, weil der passt einfach nicht in das System rein. Und ich glaube, das wäre doch so eine Möglichkeit, so sympathisch er uns allen ist und so besonders seine Geschichte mit dem VfB auch ist, glaube ich, dass die jetzt im Sommer enden wird und man für ihn nochmal Ablöse mitnimmt, weil er nicht optimal ins System passt. Oder was meinst du?
Ja, tatsächlich finde ich schwierig tatsächlich. Also ist vielleicht daran, dass Silas auch einfach mag. Also der Kalle ist echt super, super sympathisch, was er hier für einen Scheiß mitgemacht hat und das alles, ja. Nur er hat ja am Anfang der Saison, war er ja auch in der Startelf. Also der hat 22 Einsätze insgesamt bisher in der Saison. Und ich würde noch nichts ausschließen, weil man vielleicht dann auch sagt so, okay, pass auf, das wird so nächstes Jahr so ein bisschen die Do-or-Die-Saison für ihn. Und ich würde tatsächlich schauen, mit Silas in die Saison zu gehen, gucken, ob man das hinbekommt mit ihm, dass er ins System reinpasst. Und wenn nicht, dann kann man in der Winterpause immer noch handeln. Mhm. Also
ja, und auch da kommt er das rein mit den drei Wettbewerben, ne?
Ja, das halt auch. Und er macht halt auch da wieder, das ist halt ein ganz anderer Spielertyp, der marschiert halt mit dem Ball mal wirklich los dann, mit Riesenschritten immer. Deswegen, ich fände es super, super schade. Also ich fände es so menschlich einfach super schade, wenn er weg ist. Und ja, ich würde es noch nicht ausschließen, dass er wirklich verkauft ist. Ich würde es nachvollziehen können, klar. Ich fände es schade auch, aber ich würde da noch nicht alles so auf schon ja, Verkauf setzen.
Ja, schauen wir mal. Also wie gesagt, ich mag ihn auch sehr und mir ist dann auch, als wir so drüber gesprochen haben, immer bewusst geworden, dass du halt einfach für drei Wettbewerbe mehr Optionen brauchst. Schon allein, dass du immer jemanden schonen kannst. Ja, also ganz ehrlich, wenn du dann halt dann lässt du halt mal einen Silas gegen was weiß ich wen starten und wenn es klappt, dann lässt ihn drauf, wenn es nicht klappt, dann bringst du halt Gerassi rein oder wen auch immer, ja, oder
das heißt, du stellst Silas in die Sturmspitze, oder was?
Oder was weiß ich, Leveling, nee, du hast recht, das kann sein, oder bringst halt Leveling dann rein, aber du brauchst halt diese Variabilität vielleicht auch und vielleicht brauchst du dann auch gegen Gegner von einer anderen Gewichtsklasse, brauchst du halt vielleicht wieder einen Silas, ja, weil du sagst, okay, genau. Wir brauchen doch jemanden, der den anderen weglaufen kann und der dann so Nadelstich setzen kann. Naja, schauen wir mal. Damit war das Spiel aus. VfB feiert den 20. Saisonsieg. Den 20. Und was ich vor allem sehr schön fand, war, wir hatten ja das Abendspiel wieder. Das heißt, du hast vorher Leipzig gehabt, die gewonnen haben. Du hast Dortmund gehabt, die sich sogar in Unterzahl, glaube ich, nicht richtig erinnere, genau, Adeyemi in Gladbach durchgesetzt haben. Du hast die Bayern, die gewonnen haben. Und der VfB zieht dann einfach nach. Und das ist auch nicht selbstverständlich, weil die wussten natürlich, wie die anderen gespielt haben. Und natürlich liest jeder mittlerweile die Tabelle. Und da in so einer Situation dann einfach den Druck auch standzuhalten und quasi nach einer halben Stunde das Spiel schon den nächsten Dreier eingesagt zu haben und quasi auch in der Tabelle die Abstände gewahrt zu haben, das ist schon echt stark, finde ich.
Absolut, ja. Das ist aber auch so eine Sache. Da war für mich so ein bisschen tatsächlich bezeichnend das Interview mit Sebastian Hoeneß nach dem Spiel. Als sie gemeint haben, ja, Leverkusen kann ja morgen Meister werden, oder was? Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Da scheint er so da so, hä, echt, wenn die morgen, ja, weil die haben dann 16 Punkte Vorsprung immer, es gibt nur noch 15. Und der so, oh. Ja, dann werden die wohl Meister. So, oh Gott, okay, der guckt wirklich nur auf den VfB und scheiß auf die anderen in dem Fall. Das war so gut, das war und das, ich glaube nicht, dass das gestellt war. Da war ja wirklich so, du hast richtig gemerkt, wie es innerlich so rattert, so, Moment, oh, jetzt habe ich nichts Falsches gesagt.
Ja, genau, so ein Schritt nach dem anderen, so, okay, also das ist schon nicht mehr schaffen.
Ja. Deswegen, das war echt herrlich und dann, ja, ich schaue halt auch gerne auf die Tabelle gerade. Das bleibt einfach dabei. Wenn du einen Platz hinter Bayern belegst in der Tabelle, bist du auf jeden Fall nicht abgestiegen.
Ja, das stimmt. Und wir haben ja auch Punkte, wir haben auch Tore gut gemacht auf die Bayern. Der FW1893 schreibt bei Twitter, ein richtiger Big Point. Wieder mal ein klasse Spiel von wie hinten sehr souverän, das obwohl die Konkurrenz wieder mal vorgelegt hat. Sie lassen sich da nicht beirren. Einer der Gewinner sicherlich Stergiu, tolles Spiel. Kann rechts hinten und IV. Ja, das finde ich auch. Also er hat es ja schon gegen Dortmund, finde ich, gut gemacht. Auch mit dieser geilen Flanke, die er aus dem Fuß gezaubert hat auf Undav. Und ich finde auch, also das ist halt einfach, also es ist halt einfach magisch, ja, dass du halt jemanden hast wie Hoeneß auch, der dann einfach auch so Spielern wirklich alles rausholt. Ja. Also, keine Ahnung.
Definitiv, ja. Also, also Stergiu, weil es hieß ja schon, ja, den wird man nicht holen oder nicht verpflichten dann. Was soll der kosten? 2 Millionen?
Ja, ja, ein paar Millionen. Also, ja, 3 oder so, ja.
3? Ja, aber auch nicht mehr dann. Also 2 oder 3, deswegen, ja. Also das würde ich mir echt nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil Wagnumann wird, sein Körper wird nicht stabiler. Ja. Ganz einfache Sache. Und klar, ob das für international reicht, was Sergio da macht, keine Ahnung. Dazu müsst ihr vielleicht noch ein paar mehr Spiele machen, aber das war jetzt back-to-back wirklich eine sehr ansprechende Leistung von ihm. Und deswegen gebt ihm mal noch ein paar Spiele und dann haben wir da eine ganz andere Situation hinten. Und dann kannst du, dann haben wir wieder diese Variabilität da hinten. Du hast einen Stenzel, den du bringen kannst, wenn du so mehr oder weniger so ein halbes Kampfspiel vor dir hast, wo du halt wirklich stabil hinten, komplett stabil stehen musst, dann Wagnumann ist halt einer, der auch marschieren kann, klar, und Stergiu ist einer, der bringt für mich so diesen perfekten Mix damit rein, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Spielverständnis auch irgendwo, deswegen ich würde da tatsächlich auch noch nicht sagen, ja, den brauchen wir nicht, den würde ich eher behalten, dann wie ein Motorhut. Also auf das auf jeden Fall. Und dann musst du da überlegen. Und dann kommt ja auch noch ein Rouault wieder zurück.
Genau, bald. Das wollte ich gerade sagen, ja. Ja, genau. Halt, ja, und klar, ne, das sind junge Spieler alles, die werden vielleicht auch nochmal einen Dip in der Entwicklung haben, ja, eine Delle, aber ja, es ist halt, also ich würde ihn auch behalten, ehrlich gesagt, weil und ich meine, er ist auch Schweizer U21 Nationalmannschaftskapitän.
Ja, das heißt, das Mindset ist also auch richtig.
Ja.
So ein Stück weit. Also deswegen bin ich mal gespannt. Ich würde, also wie gesagt, wir sagen beide, wir würden ihn behalten. Also langsam wird es komisch, Lennart. Also. Wir haben uns beide wegen Anton entschuldigen müssen. Wir würden beide Stergiu behalten. Also. Ja, aber nehme ich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir mal kurz was zum Stadion sagen. Ich war ja selber nicht drin, aber endlich, ich fand es schon ganz angenehm, dass die immer wieder über die Mittellinie eingelaufen sind. Man hatte sich da so ein bisschen dran gewöhnt, dass sie aus der Unter-Tür-Kamera rauslaufen, aber wenn er die Kamera eben so reingefilmt hat, das sah schon mal ein bisschen komisch aus, wie die in diesem Gangway da standen, so ein bisschen. Und genau, aber das war schon echt cool. Ja, und der Tunnelclub wurde ja auch schon ausführlich diskutiert, das hat man mal in echt gesehen. Ich finde es weiterhin irgendwie ein bisschen komisch, sich da hinzustellen und sich da anzugucken, wie dann halt Leute da sitzen und nochmal, keine Ahnung, nochmal in die Ecke rotzen und sich den Schweiß von der Stirn wischen. Aber auf der anderen Seite, ich meine,
wer es braucht?
Also, ich wollte gerade sagen, wer es braucht? Ich brauche es nicht. Wer da 1.000 Euro für ausgibt, was das kostet, be my guest. Ich glaube, ich bin echt bei Uli Hoeneß. Ja? Irgendwie muss halt das Geld aus der Tasche ziehen. Wobei wir gleich auch nochmal auf das andere Thema Ticketpreise kommen, aber und für die Profis ist es halt part of the game, also ganz ehrlich.
Zum Tunnelclub, ich war tatsächlich der Meinung, dass das ja von oben dann ist und nicht so genau nebendran, also das habe ich wohl auch irgendwo falsch verstanden. Dann muss doch irgendwo diese Info mal gegeben haben, also wenn das alle dachten, oder wenn wir das beide zumindest dachten. Und das andere ist, ich habe hier für die Wilhelma in Stuttgart habe ich eine Jahreskarte. Da kann ich mir auch das auch schön anschauen, wenn da hinter Scheiben. Nein, was ich eigentlich sagen möchte ist, wir reagieren hier vielleicht so mit ein bisschen Unverständnis drauf, weil wir es einfach nicht selber gesehen haben. Wenn da draußen jemand ist, der meint, hey, macht euch doch mal selber ein Bild, der darf uns gerne einladen.
Genau, sehr gerne. Also,
wenn jemand uns in den Tunnelclub mal einladen möchte, damit wir uns selbst ein Bild davon machen können und sagen können, okay, doch, ist ganz cool, dann sehr gerne. Einfach Lennart bei dir melden, ist das okay? Oder?
Ja, genau, auf jeden Fall.
Lennart
ja.
Managt das denn, also dann bitte unbedingt beim Lennart melden. Und dann sprechen wir ja auch sehr gerne anders drüber.
Ja. Ich finde es halt geil, wenn das immer so die Spiele immer spitz kriegen, weil das ist halt so typisch wie bei so wie bei so Polizeiserien oder so Krimiserien, dass du dieses verspiegelte Fenster hast, du kannst von der einen Seite durchgucken, von der anderen nicht, und du hast dann manchmal so die Verdächtigen, die dann genau durch das verspiegelte Glas dann den Kommissar oder die Kommissarin da fixieren, weil sie genau wissen, dass da jemand steht. Und ich warte nur drauf, dass irgendein Spiel immer so richtig abgefuckt ist und dann durchläuft gegen diese Scheibe donnert oder irgend sowas oder keine Ahnung, wenn er dann gegen Atletico nächste Saison spielt und Simeone kommt dann durch den Gang da geschossen, weil der VfB zur Halbzeit schon 3-0 führt. Und das finde ich gleich mal lustig, wenn irgendwann mal ein Spieler wirklich weiß, dass jemand dahinter steht und irgendeinen Scheiß macht. Das könnte noch lustig werden.
Wobei, genau. Der Spieler, der als erstes damit, glaube ich, einen Scheiß machen wird, ist Dennis Undorf.
Genau. Ich möchte auch gerne so einen Tunnel-Club-Cam haben. Also nicht, dass ich irgendwie, ich will einfach nur sehen, dass da was Lustiges passiert. Das müssen die machen. Tunnel-Club-Cam und dann einfach so zusammenschneiden. Apropos, es soll, glaube ich, diese Woche kommt eine neue Folge von der Saison-Doku, glaube ich, ja. Oder? Hab ich gehört. Geil. Ja. Hab ich richtig Bock drauf, ey. Wir nehmen es Donnerstagabend auch. Wahrscheinlich ist die morgen.
Diese oder nächste. Ja, aber. Ja.
Bald auf jeden Fall. Geil, hab ich richtig Bock drauf. Ich brauch das auch nach der Saison. Ich brauche das als Film. 3 Stunden so Oppenheimer-mäßig. Von der Länge her. Das brauche ich. Das ist.
Hönesheimer.
Ja, ohne Witz. Ohne Witz. Barbie Barbenheimer. Mit Dennis Undorf als Barbie und Gerassi als Ken. Genau, also auf jeden Fall, ich habe den Tunnelclub noch nicht gesehen. Ich frisst mir jetzt aber auch keinen Zacken aus der Krone, dass es den gibt. Gut, hast du noch was zum Spiel?
Ja, geil war's. Also ja. Die erste Halbzeit einfach geil und zweite Halbzeit genau das dann mit dem Gang zurückschalten und das aber trotz allem jederzeit fand ich im Griff zu haben, weil man jederzeit wusste, sie können auch nochmal anders, deswegen das ist VfB sein.
Ja, auf jeden Fall, und zwar wirklich. Genau, der Jörni hat noch eine Hörerfrage, ein Hörerthema. Schade, dass man kaum eine Chance hat, den VfB live zu sehen. Das ist in der Tat krass, also wie es auch auswärts Augsburg, die Schlangen, die waren ja ewig lang, Bayern zu Hause, Gladbach natürlich, also haben wir auch schon drüber gesprochen. Was ich besonders krass finde, ist, das habe ich dann nochmal auf Twitter gesehen, dass die Gästefans, die kriegen ja die Blöcke fahren 50, 51 bis 54 oder so, also klassische Gästebereiche, um auf diese 10% Kapazität zu bekommen, kriegen die aber auch dann Sitzplätze auf dem Oberrang zugeteilt, also dieser Oberrangblock auf der Gegengrade, der wird dann auch zugeteilt. Und da zahlst du dann teilweise für einen Sitzplatz auswärts 80 bis 90 Euro. Und das finde ich schon heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
Gut, ich meine, du musst ja noch anders sehen. Also zum einen, das ist super heftig und dann siehst du auch noch deinen Verein, wie er verliert gegen den VfB.
Das auch noch. Ja, also ich bin auch mal gespannt, wie das nächste Saison wird mit den Ticketpreisen. Man konnte auch schon auf Twitter sehen, dass dann teilweise für einzelne Spiele, die Blöcke anderen Kategorien zugeschlagen wurden. Also keine Ahnung. Ich finde es ja schade, früher gab es zu Saisonbeginn so ein PDF, einen Blockplan, da stand dann, was die einzelnen Spiele kosten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das würde die Preisgestaltung so dynamisch machen, ist es halt echt so ein schwer nachzuvollziehen. Und ja, also wie gesagt, ich habe ja irgendwie, wir haben 16a, habe ich für Gladbach, Karten, die sind angeblich irgendwie sichtbehindert, aber weiß nicht, was da sichtbehindern soll, außer die Trainerbank vielleicht, keine Ahnung. Für 45 Euro, wo ich denke, okay, das ist irgendwie erste Reihe. Ja, also, keine Ahnung. Naja, aber ja.
Aber ja, schade, dass es kaum Chancen gibt, den VfB live zu sehen. Ja, aber das ist tatsächlich, jetzt ist gerade der VfB-Hype. Wenn man die Folge mit Sadatowski nochmal anhört, vor wie vielen Leuten war Europapokal? Vor 8.000, 10.000? Und ich kann mich an diese Abende erinnern, wo du da in der Kleinstadt der Kurve bist und dann denkst so, ja, eigentlich ein nettes Stadion, wenn es leer ist.
Ja, ganz schön viele rote Sitzschalen hier.
Ja, wo dann die Untertürkheimer Kurve gar nicht erst aufgemacht wird und solche Sachen. Also,
oh ja, ich erinnere mich auch noch, wo du komplette Oberrang zu war.
Ja, solche Sachen. Und deswegen.
Ja, also es muss wohl jetzt bei Augsburg muss wohl besonders krass gewesen sein, weil du natürlich die Auswärtsdauerkarten hast und du hast die OFCs und dann blieben irgendwie noch, keine Ahnung, 500 Karten. Das ist halt auch mit den Stadien, wenn die St. Pauli und Kiel hochkommen, ja, das wird halt nicht besser.
Wird nicht besser, nee.
Na gut, so, wir blicken mal jetzt auf die Lage nach dem 29. Spieltag und die Tabelle, du hast gerade schon gesagt, Chris, ist ein Augenschmaus. Der VfB ist immer noch Dritter mit 63 Punkten. 67 zu 34 Tore. Das heißt, wir werden auf, ich denke mich fest, wir werden die 70-Tore-Marke knacken. Und wir haben auch bald, wenn wir noch 3 Punkte holen, dann haben wir so viele Punkte in dieser Saison wie in den letzten beiden Spielzeiten zusammen.
Ja. Kann man mal machen, oder? Also.
Kann man mal machen, genau. Wir sind 16 Punkte hinter Leverkusen, hast du schon gesagt. Das ist, ja. Ich, für mich.
Ja, auch nochmal für Sebastian Hoeneß, ne? Also, es ist rechnerisch leider nicht mehr möglich.
Ja, genau. Also, ich mag die Bayern nicht, dass Leverkusen das Meister geworden ist. Ist für mich auch kein Grund zu feiern. Interessant fand ich, hast du das mit dem Bremer, mit dem grünen Rauch mitbekommen? Mit dem
grünen Rauch, das fand ich. Das ist so geil. Das da reinschmuggelt, das denen in die Hand drücken und sagen, ja.
Genau. Ja. Also, die Meisterschaft ist futsch. Hoeneß raus. Nein, aber die Vizemeisterschaft ist.
Genau. Ellen aus.
Entspannt euch mal. Denn die Vizemeisterschaft ist immer noch in Reichweite und also wir gucken mal weiter, 7 Punkte weiterhin vor Leipzig, 7 vor Dortmund, 21 vor Frankfurt. Das heißt, Frankfurt ist auch aus der Verlosung raus. Der VfB ist auf jeden Fall Fünfter. Ich finde es ein bisschen interessant, dass alle sagen, boah, jetzt hat der VfB aber die Quali für den Europapokal geschafft. Ich so, nee. Conference League ist auch ein Europapokal. Aber gut. Ja. Das Spannende ist ja, dass gestern City gegen Real rausgeflogen ist und Dortmund ganz überraschend auch weitergekommen ist, hätte ich nie mit gerechnet. Und da es ja diesen Extraplatz gibt für die für die Liga oder für die zwei Ligen, die meisten Mannschaften weitergebracht haben, um es mal kurz zu machen, könnte jetzt schon, ich gucke mal gerade, also gestern sind 2 englische Teams rausgeflogen, Arsenal, ja, genau, Bayern gegen Arsenal, genau. Und dann ist noch City rausgeflogen, aktuell für West Ham, zu einem gegen Leverkusen, aber wir wissen alle, wie das ausgeht.
Aber es steht 1-0 aktuell für West Ham, ne?
Genau, 1-0 für West Ham, aber du weißt ja, wie es ausgeht dann.
Und, ja, Leverkusen macht in der Nachspielzeit noch 2 Tore.
Und Leverkusen wäre aktuell eh noch weiter, genauso wie Atalanta gegen Liverpool. Da führt zwar Liverpool, gut, das sind jetzt 24 Minuten erst gespielt, worauf ich hinaus will, wenn alle englischen Mannschaften rausfliegen, ich glaube, Aston Villa ist noch in der Conference League drin, und die deutschen Mannschaften weiterkommen, dann ist quasi dieser zweite Platz in diesem Ranking fast sicher und dann wäre der 5. Platz ein Champions League Platz und dann hätten wir quasi, wenn es so kommt, ich weiß nicht, ob das diese Woche schon ist, dann hätten wir quasi auf dem Sofa schon die Champions League klar gemacht. Einfach nur, weil.
Kann heute schon so kommen, glaube ich, ja.
Genau, weil alle anderen einfach für uns die Arbeit machen. Finde ich auch sehr geil.
Es gab doch noch dieses eine verrückte Szenario jetzt irgendwie, dass es sogar noch einen 6. Platz irgendwie gibt.
Wenn Dortmund auch noch. Wenn Dortmund die Champions League gewinnt, genau.
Und selber nicht, 5. wird oder was ist?
Genau. Also wenn sie es also, so blieb. Ja.
Genau. Also, das könnte also heißen, dass nächstes Jahr, also spinnen wir es durch, Dortmund wird was? 5. aber gewinnt die Champions League. Das heißt, wir kriegen Platz 6, qualifiziert sich auch für die Champions League. Das heißt, Augsburg könnte die Champions League einziehen.
Das ist halt so geil, dass sie dann Freiburg, Augsburg und Frankfurt um die Champions League battlen. Das ist für dich.
Das muss ich aber ganz ehrlich sagen, das fände ich sau witzig, wenn dann plötzlich Augsburg in der Champions League spielt. Weil das ist dann so, wer?
Ja, in Europa, Kind durch Köln, so.
Ja. Ja, genau.
Also, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Worauf ich hinaus wollte, eigentlich muss sein Saisonziel jetzt sein, Vizemeisterschaft. Also, und ich, das wird schwer genug, weil die Bayern, die werden uns im Rückspiel auch wenig Chancen lassen. Die sind immer noch gut drauf. Das sieht man jetzt schon allein daran, dass sie jetzt im Champions League Halbfinale stehen. Da fällt man auch nicht mal so eben rein. Vielleicht stolpern die auch nochmal und dann sind wir da vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das ist für mich, wäre das für mich so das nächste Ziel und dann das letzte für diese Saison Vizemeisterschaft. Ich meine, was willst du denn sagen jetzt? Okay, wir wollen jetzt den 3. Platz verteidigen, wenn du punktgleich mit den Bayern bist und wirklich jede Woche ablieferst. Also, ja, ich bin mal gespannt. Wir haben jetzt noch 5 Spiele. Bremen am Sonntag, 15.30 Uhr auswärts, dann geht's nochmal auswärts nach Leverkusen, 18.30 Uhr.
Das wird schwer genug, Bremen, oder? Also, das fängt auch wieder bei 0 an. Du fängst halt auch wieder, musst halt auch erstmal da gewinnen in Bremen, weil die haben jetzt auch noch einiges gut zu machen. Und wenn die jetzt auch da nochmal verlieren, dann wird es da nochmal richtig ungemütlich.
Auf jeden Fall, ja. Also, und wir können ja nicht nochmal mit unserem Sondertrikot auflaufen. Leverkusen, dann auswärts, dann zu Hause gegen München, dann am 10. Mai auswärts in Augsburg und dann das Heimspiel gegen Gladbach. Und am nächsten Spieltag spielen die Bayern bei Union, das sind auch alles wieder, da musst du halt wieder liefern. Ne? Also Bayern bei Union, da kann ich dir sagen, dass Union da nichts reißen wird. Leipzig in Heidenheim wird auch schwierig. Das ist und Dortmund gegen Leverkusen, das ist halt die Partie, wo dann am ehesten nochmal für uns was rausspringen könnte.
Aber sagt das bei Leipzig und Heidenheim nicht, hey? Also das haben wir auch gegen die Bayern schon gedacht. Deswegen, also
ja, ich weiß.
Heidenheim.
Also der Open da ist wieder gut in Form. Also, aber ja. Also wie gesagt, Dortmund gegen Leverkusen, da fällt auf jeden Fall was für uns raus. Denke ich, weil entweder gewinnt Leverkusen, ich glaube nicht, dass Leverkusen das verliert. Die sind so gut. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf mein Handy gucke, dann steht schon wieder 2-1 für Leverkusen. Aber genau. Und ja, in Bremen, die sind, nee, noch nicht. In Bremen, die sind jetzt 13. mit 29 Punkten, 36 zu 49 Toren. Die stehen nur noch 5 Punkte vom Relegationsraum. Du hast es gerade schon ganz richtig gesagt, die sind unter Druck. Die haben das letzte Mal Mitte Februar in Köln gewonnen. Seitdem haben sie fast nur verloren, unentschieden gespielt, haben im März alle 4 Spiele verloren, sogar das Testspiel gegen Hannover zwischendrin. Genau, wurden jetzt von Leverkusen 5-0 platt gemacht am letzten Spiel am Sonntag und davor 1-1 gegen Frankfurt gespielt. Und was halt auch interessant ist, dass Jens Day noch gesperrt ist von diesem Frankfurt-Spiel. Der ist ja da auf Kniehöhe in deinen Gegenspieler reingerauscht. 3 Spiele Sperre ist noch gegen uns gesperrt. Navi Keita ist suspendiert, weil er sich in Leverkusen nicht auf die Bank setzen wollte. Also Bremen, da habe ich so ein bisschen so Vibes wie VfB 2016, wo wir auch lange dachten, wir sind gerettet und dann, oder wir auch bei deren eigenen Abstiegssaison, da dachten sie auch lange, sie wären durch und dann schlitterst du da noch irgendwie so unten rein. Weiß ich nicht. Justin Ninjinma ist noch fraglich, der hat es, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Bester Torschütze ist Marvin Ducksch mit 9 Treffern und die Statistik, die ich mir rausgeschrieben habe, ist, dass Zetterer mit 70% eine überschaubare Fangquote hat. Und er auch, wie gesagt, im Hinspiel von unserem Krauttrikot so irritiert wurde.
Ja, da, der Arme.
Ja.
Das war schon, also schlechter Tag und dann noch die Krauttrikots, das war schon hart.
Ja. Also, keine Ahnung. Also für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ein Pflichtsieg, so wie wir in der Verfassung, in der wir jetzt sind. Aber es ist halt auswärts.
Wow. Die Szene hätte das würde ich mir gerne rausschneiden jetzt mal. Der Lennart spricht von einem Pflichtsieg beim VfB.
Ja, aber nee, nicht weil Bremen komplett scheiße ist, aber weil wir einfach so in so einer Phase sind. Also, was soll uns da jetzt aus der Bahn werfen? Selbst wenn Nübel nicht fit werden sollte, mache ich mir da keine Gedanken, um ehrlich zu sein. Also.
Doch, ist er doch. Kam doch vorher die Meldung.
Deswegen. Ja, stimmt, ja, genau. Ja, stimmt, ja. Ja, also
deswegen, was. Ja, vielleicht greift er nochmal daneben, dann.
Das könnte sein.
Geht's gewackellos. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hoffe es jetzt nicht. Ich denke aber schon, dass da. Also, du musst es auf jeden Fall erstmal spielen, das Spiel. Und ja, Bremen muss jetzt anfangen, alles reinzuwerfen nochmal, wenn sie Sicherheit haben wollen, wo sie nächstes Jahr spielen und wenn sie drin bleiben wollen. Deswegen, das könnte vielleicht aber auch die Chance sein vom VfB, dann einfach zu sagen, okay, die müssen kommen,
ja.
Dann spielen wir halt mal auf Konter. Das können wir ja ab und zu auch mal ganz gut.
Ja. Auf jeden Fall. Und Anthony Rowe könnte eventuell wieder dabei sein, hat Sebastian Hoeneß heute auf der PK gesagt. Da hättest du noch eine Option mehr. Wagnermann fällt ja weiterhin aus, ansonsten die üblichen Langzeitverletzten. Also der VfB hat alles, was er aufbieten kann eigentlich. Bremen fehlt halt der Stay, der schon relativ wichtig ist. Ja, also keine Ahnung. Man muss jedes Spiel ernst nehmen und dem Gegner mit Respekt begegnen, aber ich gehe davon aus, dass der VfB dieses Spiel gewinnt. Also das habe ich auch gegen Heidenheim gesagt, aber gegen Heidenheim hat man noch eine Vorgeschichte. Also mir fehlt einfach die Fantasie zu sehen, wie der VfB dieses Spiel nicht gewinnt oder zumindest wie es verliert, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst auswärts in Bremen. Ich sehe nicht, warum der Lauf jetzt ausgerechnet abbrechen sollte.
Ich hoffe es. Also wie gesagt, ich warte erstmal ab, wie es läuft. Ich wünsche mir natürlich den nächsten Dreier vom VfB, weil ich auch glaube, dass die Bayern sich mit Union durchaus schwer tun können. Und ja, sagen wir es mal so, der VfB spielt ja am Sonntag. Das heißt, wir gucken uns erstmal an, was die anderen machen.
Genau.
Und dann, ja, cool, nach uns spielt ja dann noch Dortmund gegen Leverkusen. Das ist natürlich so ein richtiger Knaller. Und Dortmund muss ja jedes Spiel gewinnen, wenn sie noch eine Chance haben wollen. Ja. Deswegen könnte ein toller Spieltag für den VfB sein, könnte ein normaler Spieltag inzwischen sein. Wir werden sehen.
Ja, und ich meine, selbst wenn man wirklich von diesem Fall ausgeht, dass nur die ersten 4 Plätze in die Champions League kommen, wäre es schon wichtig, einfach bis zu diesem Doppelpack Leverkusen-Bayern diesen 7-Punkte-Vorsprung zu halten auf die beiden Verfolger, ja, weil dann selbst wenn die beiden Spiele verloren gehen sollten, dann hast du hinterher immer noch das alles in der eigenen Hand.
Ja, wobei Leipzig und Dortmund sich ja gegenseitig auch noch Punkte nehmen.
Ne? Stimmt, genau, die nehmen sich
auch noch. Nicht vergessen.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich sehe es sehr, sehr positiv, dass wir Champions League spielen. Ich habe sehr gute Chancen, aber schauen wir mal.
Genau. Da lege ich mich fest, also VfB spielt nächstes Jahr Champions League. Ne. Da lege ich mich fest. Also schlechter
wie... Ihr habt das zuerst gehört.
Ja, das...
Wahrscheinlich nicht mehr zuerst. Der Bayern Sauter hat sich auch schon festgelegt auf die Champions League.
Ja, der hat Ahnung, deswegen.
Wir reden über den VfB. Gut, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr uns eine Rezension hinterlassen auf Apple Podcasts oder auch bei Spotify uns bewerten. Das hilft uns, dass andere VfB und Fans uns leichter finden. Wenn ihr uns bei YouTube jetzt gerade zuhört, dann lasst doch gerne eine Glocke da. Oder klickt die Glocke an, keine Glocke da lassen bitte. Und einen Daumen hoch auch gerne, dann freuen wir uns und dann wird das auch mehr VfB-Fans bei YouTube angezeigt. Ansonsten sagt auch gerne so Leuten, was ein Podcast ist. Gut, dann gucken wir mal zum Abschluss noch auf die anderen VfB-Mannschaften. Zunächst mal auf die Frauen, die weiterhin nicht ganz einsam, aber trotzdem an der Spitze der Oberliga Baden-Württemberg ihre Kreise ziehen. 3:1 hieß es am Ende beim TV Derendingen. Mandy Islak mit ihrem fünften Saisontor, Chiara Marciniak mit ihrem Premierentreffer in dieser Saison und Laureta Temay mit dem 7. Treffer waren für die Tore verantwortlich. Der VfB ist weiterhin Tabellenführer mit 45 Punkten. Weiterhin steht es dann nur zwei Punkte dahinter. Und am nächsten Sonntag geht es dann gegen den TSV Neckarau, den Tabellenfünften. Also es kommt Sonntag 15 Uhr in Obertürkheim. Genau. Geht da auf jeden Fall gerne hin, denn langsam wird auch da die Meisterschaft spannend. Die am letzten Spieltag kommt es ja dann zum Beispiel. Das haben sie auch absichtlich gemacht, oder? Dass die am letzten Spieltag gegeneinander spielen. Da kann man nicht sagen, dass das Zufall ist.
Ja, das ist schon ein bisschen auffällig.
Also ich weiß, ich kenne mich in der Oberliga, was die Mannschaftsstärken angeht, nicht so super aus. Wald eben Ost ist, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. Und der Absteiger aus, was habe ich den Namen vergessen von der Mannschaft? Die waren auch nicht ganz schlecht, aber ja, ich glaube, das war schon so gewollt. So, 29. Spieltag der Regionalliga Südwest, der VfB 2 trat an bei Mainz 2. Dejan Gallien brachte den VfB in Führung und dann muss man noch den Ausgleich hinnehmen. Das heißt, der VfB spielt nur 1:1, ist jetzt Dritter in der Regionalliga Südwest mit 52 Punkten. Und ich weiß nicht, ob da heute nochmal Spiele stattfanden, aber der VfB hat auf jeden Fall 7 Punkte Rückstand auf die Kickers, die dann gewonnen haben. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil ich glaube, der Aufstieg rückt da doch ein bisschen wieder in die Ferne, die Aufstiegsmöglichkeit zumindest. Muss mal kurz gucken. Aber ich glaube auf jeden Fall, Hoffenheim 2 hat nicht gewonnen, aber die Kickers haben ziehen da weiter in ihre Kreise.
Kickers haben jetzt Probleme, die war das Spiel gegen Ulm war ein bisschen teuer erkauft wohl. Also die haben wir da verloren jetzt gegen Ulm im Pokal und da glaube ich die komplette Innenverteidigung ist. Ich glaube, einer ist kaputt, der andere ist da Tätigkeit. Da ist noch nicht so ganz klar, ob der gesperrt wird für die Liga. Das wird noch spannender.
Ja, auf das Spiel kommen wir auf jeden Fall auch noch gleich, aber interessant, also wir haben natürlich niemanden in der Verletzung, aber okay, schauen wir mal. Es sind auf jeden Fall noch 5 Spiele, dass auch da der 29. Spieltag ist und schauen wir mal, was da noch geht. Weiter geht's am Sonntag um 14 Uhr gegen Steinbach, das heißt, ihr könnt auch am Sonntag entweder euch erst bei der zweiten reinschauen und dann nach Obertürkheim schnell rüber, 15 Uhr dann euch vorne angucken. Die A-Jugend hat 3:2 gegen Heidenheim nach einer 0-2 Rückstand gewonnen. Max Herbert mit der gelb-roten Karte. Elliot Bujupi mit seinem 10. und 11. Saisontreffer und Alexandra Azevedo haben dann das Spiel gedreht. Für die A-Jugend geht es allerdings nicht mehr so wahnsinnig viel in der Liga. Die sind der Sechster mit 39 Punkten, viel zu viel Rückstand auf Platz 1. Aber am gestrigen Mittwoch fand auch das Viertelfinale im WFV-Pokal statt, was ja nicht ganz uninteressant ist, damit die A-Jugend nächstes Jahr wieder auch auf 3 Hochzeiten tanzt. Weil die würde ja, wenn wir in die Champions League kommen, auch Youth League spielen. Und es gab ein 4:0 bei den Kickers, die große Revanche. Carlo Curani, Efe Korkut, Christopher Olivier, der ja also kürzlich seinen Vertrag verlängert hat, und Jorginho Malanga schossen den Sieg raus bei den Kickers. Und damit steht er auf wieder im Halbfinale. Und das nächste Spiel, und damit geht es gleich weiter mit den Derbys, findet am Samstag statt 12:30 Uhr, allerdings in Karlsruhe beim KSC, also Derby-Wochen für den Für die U19, die U17 hat locker flockig 3:0 Ingolstadt gewonnen. Matthäus Zickers mit seinem 19. und 20. Saisontreffer und Tunkay Durna mit seinem 21. Saisontor sorgten für den Sieg. VfB ist das Dritter von 14 Mannschaften, hat 4 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Frankfurt und 3 auf den zweiten Bayern und es gibt noch 2 Saisonspiele. Und ja, da geht es mit den Derby-Wochen gleich weiter. Nächstes Spiel, Kundensonntag, 13 Uhr gegen den KSC. Also wenn ihr nicht in Bremen seid, dann geht doch zur U17 und schaut euch da den Derby-Sieg an. So, die VfB Stuttgart Lone Army biegt auch in die Zielgerade der Saison ein. Immobilias war nicht im Kader, als Hatayspor 0:3 gegen den tabellenletzten Istanbulspor verloren hat. Relativ ernüchternd das Ergebnis. Hatayspor ist 16. nur 2 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Wird auch spannend zu sehen sein, ob die die Klasse halten. Gildias wurde in der 76. Minute eingewechselt, als Legia Warschau gegen Rakow Częstochowa 1:1 gespielt hat. Legia ist das 6. von 18 Mannschaften. Die kämpfen noch eher um Europa mit 46 Punkten. Wahid Fagir wurde in der 82. Minute eingewechselt, als Elversberg ganz überrascht mit 4:3 auf St. Pauli gewonnen hat und auch eine interessante Partie hingelegt hat. Elversberg ist 10. mit 39 Punkten und dann kommen wir zum eben angesprochenen WFV-Pokal-Viertelfinale, also das sind für die Herren. Zunächst mal stand das Spitzenspiel gegen Münster an. 2:0 gewann der SSV Ulm da. In der 76. Minute wurde Thomas Castanaras eingewechselt und damit holte sich Ulm die Tabellenführung zurück und spielen jetzt, glaube ich, gegen den Tabellenzweiten Regensburg am Wochenende. Aber ebenfalls gestern gewann, wie du gerade schon angesprochen hast, Chris, der SSV Ulm 2:0 bei den Kickers und das Tor zum 1:0 machte Thomas Castanaras und genau, die Kickers damit raus aus dem WFV-Pokal und und eventuell hat das auch Auswirkungen auf die Regionalliga, schauen wir mal. So, Jovan Milosevic spielte mit dem FC St. Gallen 5:1 gegen Yverdon Sport, wurde in den 70. Minute eingewechselt, bereitete dann das Tor zum 4:1 vor, also bin ich immer gespannt, wenn der zurückkommt. St. Gallen ist jetzt Sechster von 12 Mannschaften mit 47 Punkten. Das ist noch ein Spiel in dieser Hauptrunde. Die Schweizer teilen ja auch die Liga. Der FCSG ist aber auf jeden Fall sicher unter den Top 6, das heißt in dieser Meisterrunde. Heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie noch Meister werden. Ich glaube, das geht dieses Jahr auch wieder nach Bern. Aber sie sind auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte gelandet. So, Juan José Perea ging mit 0:4 bei der Hertha. Unter mit Hansa Rostock wurde in 72 Minuten eingewechselt. Rostock ist 15. der zweiten Liga mit 31 Punkten. Ähnlich düster sieht es für Darmstadt 98 aus. Luca Pfeiffer wurde in der 68. Minute eingewechselt beim 0:1 gegen Freiburg.
War aber wieder im Kader, ja?
Ja, genau. Und die Lilien sind Tabellenletzter mit 14 Punkten. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann auch der Abstieg rechnerisch besiegelt ist. Und schließlich Mosanko wurde beim 0:2 von Almelo gegen Heerenveen eingewechselt in der 73. Minute. Bei Heerenveen habe ich immer noch Europapokal-Erinnerungen. Das war dieses Spiel, was uns zugenebelt war. Auswärts in Heerenveen.
Oh ja. Das
ist schon ewig her. Und es war zugenebelt. Du hast nichts gesehen im Fernsehen.
Ich erinnere mich, ja. Das war. Ja.
Das verbinde ich immer mit dem friesischen Nebel in dem Verein. Genau. So. Und Almelo ist 14. in der Eredivisie mit 32 Punkten. Und damit sind wir heute mal ein bisschen kürzer als sonst am Ende unserer Folge angelangt. Wir hatten ja auch schon eine Folge diese Woche. Es gab nicht so furchtbar viel zu besprechen zu diesem Spiel, weil der VfB einfach so überzeugend war. Und auch sonst ist niemand zurückgetreten. Dann machen wir halt mal nur.
Ja, es gab ja auch keine Statements diese Woche. Ja, genau. Was ist da los? Nicht mehr mein Verein.
Ich würde sagen, wir können natürlich noch eins rauslassen, aber müssen wir auch nicht. Gut, also erstmal euch vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir melden uns dann nächste Woche wieder nach dem Auswärtssieg hoffentlich in Bremen. Und genau. Es bleibt noch zu sagen, registriert euch bei der DKMS. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal an Seba erinnern. Registriert euch aber weiterhin bei der DKMS. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, hört natürlich nochmal in unsere Sonderfolge mit Serdar Tasci rein. Tasci. Wir haben es jetzt gelernt, wenn man seinen Namen richtig ausspricht. Tasci. Also eigentlich Tasche, aber mittlerweile hat sich Tasci eingebürgert. Genau, hört da auf jeden Fall nochmal rein. Ich fand es super interessantes Gespräch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Auf Wiedersehen.